Was man dann noch anmerken kann, wir sind definitiv keine Experten auf dem Feld. Ich bin kein Klimaexperte, ich werde viel über Klimawandel reden. Und was ich weiß, habe ich mir irgendwie angeeignet. Ich studiere Umweltwissenschaften, da kommt ein bisschen was her, aber vor euch steht kein Klimawissenschaftler oder so. Also ich bin ein Mensch aus einer Bürgerbewegung, aus der Umweltbewegung, jemand wie ihr auch seid im Grunde genommen. Und das ist das, was ich mir selber angeeignet habe auch dann.
Ich bin auch keine Wissenschaftlerin.
Ja, und ich glaube, dann legen wir mal los. Wir wollten über die Umweltkatastrophe reden, habe ich ja gesagt zuerst. Und wenn wir über die ökologische Katastrophe reden wollen, dann müssen wir über viel reden. Über Artensterben, wie heißt denn Extinction Rebellion, da geht es um das Aussterben. Aber vor allem auch über die Klimakatastrophe. Und wenn wir vernünftig über die Klimakatastrophe reden wollen, dann müssen wir über die Ergebnisse und die Erkenntnisse des IPCCs, des International Panel on Climate Change, reden. Das ist der große Verbund von Wissenschaftlern, die im Grunde genommen, ich glaube, im Vierjahrestakt den aktuellen Stand der Klimaforschung zusammenfassen und gleichzeitig auch Wege, wie wir damit umgehen können, beschreiben. Und letztes Jahr im Oktober ist ein Sonderbericht des IPCCs herausgekommen, der Bericht zum 1,5-Grad-Ziel. Und wenn wir über die Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur reden, dann müssen wir auch irgendwo eine Basis haben, zu der gemessen wird. Das ist das Jahr 1750, da legen die Wissenschaftler fest, beginnt die Industrialisierung und wir messen also die globale Erwärmung zum Beginn der Industrialisierung hin. Und wir wollen nun über die globale Erwärmung zu 1,5 Grad vorindustriellen Zeitalter reden. Und der IPCC sagt im Grunde genommen, dass zwischen 2030 und 2052 es extrem wahrscheinlich eher unabwendbar ist, dass wir eine Erhöhung von 1,5 Grad an der Temperatur zur vorindustriellen Zeit haben werden. Was bedeutet das für uns? Da muss man erstmal bedenken, dass wir mittlerweile im Jahr 2019 schon 1,1 Grad Erhöhung an Temperatur haben. Und was wir jetzt schon feststellen können, ist, dass wir zum Beispiel Dürrekatastrophen haben. Wir hatten Hitzefällen letztes Jahr, die dazu geführt hatten, dass unsere Landwirte Ernteausfälle hatten, die Bundesregierung mit 1 Milliarde Euro subventionieren musste. Deutschland kann sich diese Subvention leisten. In anderen Weltregionen sieht es anders aus. Der IPCC sagt voraus, dass wir im Grunde genommen erhöhte Hitzewellen kriegen und generell mehr Extremwetterlagen. Also Flutkatastrophen, Dürren, Hagelschläge, you name it. Das 1,5 Grad Ziel, das hier besprochen wird, ist aber nur eine Grenze. Es gibt eine andere und das ist die 2 Grad Grenze, die in den Paris-Abkommen abgesprochen wurde. Die Staaten haben sich in Paris dazu verpflichtet, freiwillig, die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Vielleicht sollte man anmerken, dass diese freiwilligen Selbstverpflichtungen bis 2100 zu einer Erwärmung von 3 Grad führen würden, aber 2 Grad ist angepeilt. Und was bedeutet 2 Grad für uns? Bei 1,5 Grad geht die Wissenschaft, der IPCC, im Moment von einem Sterben von 80% der weltweiten Riffe aus. Bei 2 Grad geht der IPCC von 99%, also vom Sterben aller Riffe aus. Wenn wir bis 3 Grad Erwärmung haben, 2100, dann könnte man davon ausgehen, dass der Bundesstaat Florida oder ganz Bangladesch, nicht oder und ganz Bangladesch, verschwinden. Wir könnten davon ausgehen, dass Millionenstädte wie Mumbai oder Shanghai ganz von der Erdoberfläche verschwinden und vom Wasser bedeckt werden. Das heißt, eine Erhöhung der Temperatur hat unglaubliche Migrationsbewegungen zur Folge. Um diese großen Migrationsbewegungen einzudämmen und um diese großen Klimakatastrophen einzudämmen, brauchen wir also eine Begrenzung des Temperaturanstiegs, der so niedrig ist wie möglich, 1,5 Grad. Der IPCC-Report, der letztes Jahr erschienen ist, fordert dafür einschneidende und rapide Transformation in allen wirtschaftlichen Sektoren. Das ist nötig, damit wir die Temperatur so gering oder den Temperaturanstieg so gering wie möglich halten. Gleichzeitig muss man aber noch über andere Punkte des IPCC-Reports reden. Ich glaube, was ich gerade gesagt habe, wirkte schon sehr ernst. Es gibt aber Teile der wissenschaftlichen Gemeinde, die gehen davon aus, dass im Grunde genommen der IPCC-Bericht verharmlost. Warum? Dafür gibt es drei Gründe. Der IPCC ist das größte wissenschaftliche Unterfangen, das wir bis jetzt hatten. Es ist der größte Versuch, eine Beobachtung anzustellen. Und wenn tausende Klimawissenschaftler sich auf Ergebnisse einigen müssen, dann können natürlich nur die, oder was heißt natürlich, dann fließen nur die Ergebnisse ein, die als am besten abgesichert gelten und wo die meisten Menschen oder die meisten Wissenschaftler hinterstehen. Das heißt, der gesamte Bericht in sich aufgrund seiner Größe ist schon sehr konservativ. Gleichzeitig ist es ein riesiges Ding, das sehr, sehr unangenehm zu reden ist. Da kommen Worte wie LULUCF oder BECCS vor, also Land Use and Land Use Change in Forestry oder Bioenergy, Carbon Capture Storage Technologies. Versteht kein Mensch, will kein Mensch verstehen und deshalb muss es für Politiker zusammengefasst werden. Und dieses Summary for Policymakers ist etwas, das die Wissenschaftler schon nicht mehr alleine schreiben. Da schreiben Politiker bzw. Lobbyverbände schon mit rein. Das heißt, das kleine zusammenfassende Paper, was die Menschen tatsächlich lesen, ist also noch mal beruhigender als dieser ohnehin schon konservative Report. Und der dritte Punkt, den man nennen muss, sind Kipppunkte. Kipppunkte werden von Klimaaktivisten, aber auch von Teilen der wissenschaftlichen Gemeinschaft als ein Element gesehen, das in der Klimaforschung zu wenig Beachtung findet. Was Kipppunkte genau sind und was die Rückkopplungen sind, die damit zu tun haben, werde ich später erklären. Erstmal wollte ich euch fragen, wie sieht es denn so mit den Grundlagen der Klimaforschung aus? Also sollten wir dazu ein, zwei Sätze verlieren?
Ja.
Ja? Okay, dann machen wir das. Was wir hier sehen, ist der wichtigste Graph in der Klimaforschung. Das ist die Hockeyschlägerkurve. Und man geht davon aus, dass seit dem Beginn des Holozäns in etwa die Anzahl an Treibhausgasen in der Atmosphäre gleich bleibt. Und seit 1750, diesem Beginn der Industrialisierung, geht die Zahl nach oben. Das heißt, wir haben eine schöne Kurve so und dann geht es weg wie ein Hockeyschläger. Im Jahr 1750 ging es halt mit der großen Ölverbrennung los, ging es mit den großen Fabriken, mit der Industrialisierung los und die Treibhausgase wurden freigesetzt. Ich habe gerade gehört, man soll ein bisschen über die Grundlagen reden, das heißt, ich verliere einen ganz kleinen Satz darüber, wie Treibhausgase wirken. Im Grunde genommen kommt Strahlung auf der Erde an. Die Erde erwärmt sich und gibt andere Strahlung, langwelligere Wärmestrahlung ab. Die Treibhausgase haben Adsorptionsspektren. Sie lassen einen Großteil der Strahlung, die Sonne hier hinbringt, durch, absorbieren aber die langwellige Strahlung, die die Erde abgibt. Das heißt, mehr Energie bleibt im System. Wenn mehr dieser Gase in unserem System sind, verbleibt auch mehr Energie für längere Zeit hier. So kommt es zur Erwärmung und das hat Folgen für verschiedene Teile des Erdökosystems. Und auf diese Folgen will ich jetzt mit euch eingehen, weil wir glauben, dass diese Folgen unterschätzt werden. Die berühmteste dieser Folgen ist die Meereisrückkopplung. Was ihr hier seht, ist im Grunde genommen das Abnehmen des Eisvolumens der Arktis im Sommer. Im Arktis schmilzt die Sommer sowieso ein Stück an, ist Sommer, wird warm, kennt man von Eis, wenn man Eis essen möchte. Naja, auf jeden Fall wird es weniger Eis. Und seit 1980 bis 2015 konnten wir dramatische Abnahmen messen. Ist ja auch klar, wenn es wärmer wird. Im Jahr 2025 gehen einige Projektionen, das sind die bunten Linien, davon aus, dass wir kein Arktiseis mehr haben. Das heißt de facto keinen Lebensraum für Eisbären. Gleichzeitig haben wir aber noch eine andere Auswirkung. Ich meine, einige von euch sind sicher schon mal Ski gefahren. Beim Skifahren trägt man gerne eine Sonnenbrille oder trägt Sonnencreme auf. Das tut man, weil der Schnee bzw. das Eis unglaublich reflektiert. Diese Reflexion nennt man in der Klimaforschung Albedo. Das ist der Spiegeleffekt. Wenn es wärmer wird, gibt es weniger Eis, wie die Beobachtungen gerade gezeigt haben, gibt es weniger Spiegelfläche. Wenn es weniger Spiegelfläche gibt, wird mehr Energie vom Erdsystem aufgenommen. Bedeutet, es wird wärmer. Heißt, es gibt noch weniger Eis. Heißt, es gibt noch mehr Erwärmung. Es ist also ein positiv, sich selbst verstärkender, rückkoppelnder Effekt. Und wir haben andere solche positiv rückkoppelnden Effekte. Was ihr hier seht, ist ein großer Waldbrand. Waldbrände können durch Hitze- und Dürreperioden ausgelöst werden. Die haben wir, wie gesagt, auch schon beobachtet, sei es letztes Jahr in Florida, aber auch hier in Portugal. Und Wälder sind eigentlich Ökosysteme, von denen wir ausgehen, dass sie CO2 aufnehmen sollen. Wenn Wälder aber abbrennen, wird CO2 frei. Tatsächlich gab es in Florida letztes Jahr so starke Waldbrände, dass so viel CO2 frei wurde, wie der Staat Florida selber zur Energieerzeugung in einem Jahr gebraucht hat. Und hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das war nicht Florida, das war Kalifornien. Entschuldigung, gut, dass es mir aufgefallen ist. Kommt aber, glaube ich, aufs selbe raus. Ich weiß gar nicht, welcher Staat den höheren Energieverbrauch hat. Ich weiß gar nicht, was da dramatischer wäre. Die letzte Rückkopplung, die wir aber noch haben, ist die Permafrost-Rückkopplung. Die Süddeutsche hat getitelt, der Permafrostboden taut früher als erwartet. Permafrostböden sind Böden in Sibirien zum Beispiel, die jahrhundertelang dauerhaft gefroren waren. In diesen Böden ist unglaublich viel organische Masse, also Kohlenstoff, also Treibhausgase gespeichert. Wenn diese Böden beginnen zu tauen, wird dieser Kohlenstoff auch frei und geht in die Atmosphäre. Das heißt, wir haben eine Erwärmung, die zum Tauen führt, die mehr Treibhausgase freisetzt, die dazu führt, dass es noch wärmer wird. Das heißt, dass es noch mehr taut. Diese positiven Rückkopplungen müssen bedacht werden, wenn man auf die Auswirkungen des Menschen guckt. Gleichzeitig muss man auch darauf gucken, wie diese Rückkopplungen sich gegenseitig beeinflussen. Und hier kommen wir zu den Tipping Points, beziehungsweise zum galoppierenden Klimawandel. Wissenschaftler haben in dieser Grafik versucht zusammenzufassen, wie die einzelnen dieser positiven Rückkopplungen sich beeinflussen. Bei 2 bis 3 Grad, wir erinnern uns, da sollte es ringen, wenn es irgendwie um Paris geht, 2 Grad sind angedacht, 3 Grad ist das, was wir in Paris erreichen sollen, gehen wir davon aus, dass die Arktis-Eisschilder abtauen. Wir gehen davon aus, dass der Grönland-Eisschild abtaut. Das heißt, die gesamte Reflexion dieser Flächen fällt weg, das heißt, mehr Energie verbleibt im System. Bei 3 bis 5 Grad sehen wir, dass die borealen Wälder und auch der Amazonas-Tropenwald gefährdet sind. Das heißt, diese Systeme könnten unter Umständen abbrennen, diese gesamten Landschaften könnten sich verändern. Auch hier wird eine unglaubliche Menge von Kohlenstoff frei. Das kann dazu führen, dass wir eine noch stärkere Klimaerwärmung haben, die letztendlich den Permafrostboden abtauen lässt. Diese Effekte bedingen sich und verstärken sich also. Die Wissenschaft spricht vom galoppierenden oder Runaway-Klimawandel. Und dieser Klimawandel würde bedeuten, dass wir über einen Tipping-Point, also einen Hügel hinwegkommen. Man kann sich dieses System so vorstellen, dass wir eine Kugel haben, sie liegt in einer kleinen Mulde. Wenn wir sie anstoßen mit etwas CO2, rutscht sie nach oben, würde aber wieder zurückrutschen. Das System bleibt stabil. Wenn wir aber sie so stark anstoßen, dass sie über den Punkt oben hinwegrollt, rollt sie in einen ganz anderen Zustand. Das wird auch besser in dieser Grafik gezeigt. Am Beginn des Holozäns hatten wir eine stabile Erde bei einer gewissen Temperatur. Wir haben sie so weit in eine gewisse Richtung gestoßen, dass sie nun droht, in dieses Loch, in dieses Hitzeloch zu fallen, wo diese verstärkenden Effekte wirken. Und wir haben noch 10 Jahre, sagt der IPCC, damit umzugehen, um von diesem Pfad auf diesen Pfad zu kommen. Bis 2030. Das heißt, der IPCC, der größte wissenschaftliche Rat, diese große konservative Vereinigung, geht davon aus, dass wir in 10 Jahren radikal handeln müssen, damit das Antlitz der Erde sich nicht rapide verändert. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Denn wir haben auch andere ökologische Bedrohungen. Sei es der Zustand der Meere, die Verschmutzung von Gewässern oder das Artensterben. Wenn wir über die Meere reden, müssen wir über die Übersäuerung und die Überfischung reden. Meere nehmen Kohlenstoff auf und dieser Kohlenstoff sorgt dafür, dass Meere saurer werden. Und ein saures Meer ist kein guter Lebensraum für viele Schalentiere wie Muscheln, aber auch viele Planktonlebewesen. Das heißt, diese Nahrungsnetze zerfallen. Und an Land sorgt unsere industrielle Landwirtschaft dafür, dass die Insekten sterben. Die Krefelder Studie hat gezeigt, dass 75% der Biomasse der hier lebenden Insekten verschwunden sind in den letzten Jahren. Das heißt, unsere Ökosysteme werden artenärmer und sind schlechter vorbereitet auf den Wandel, der uns bevorsteht. Wie rapide dieses Artensterben ist, zeigt diese Grafik ganz gut. Zu Beginn, vor 10.000 Jahren der Neolithischen Revolution, gab es 1% Menschenbiomasse. Das heißt, von allen tierischen Leben war nur ein Hundertstel menschlich. 99% waren Wildtiere. Heute haben wir ein gutes Drittel Menschen, 1% Wildtiere und gut 2/3 Nutztiere, die zu unserer Versorgung zur Verfügung stehen und dabei gehörig leiden. Wir befinden uns im 6. Artensterben, kann man sagen. Das letzte Artensterben war im Übrigen das Aussterben der Dinosaurier. Dieses Artensterben wird von Wissenschaftlern gemessen. Sie haben sich angeguckt, wie sich Fossilien im Gestein entwickeln und wann die Artenvielfalt in diesen Fossilien zurückgeht. Und da geht man davon aus, tatsächlich, wir sind jetzt im 6. Massensterben. Deshalb Extinction Rebellion. Das hat natürlich auch Folgen für unsere Gesellschaften. Und diese Grafik zeigt ganz gut, was für Folgen das haben kann. In Rot seht ihr die Städte, die vom Klimawandel betroffen sind, mit über 10 Millionen Einwohnern. Diese Städte sind alle davon betroffen zu verschwinden, wie Mumbai oder Shanghai, das ich am Anfang genannt habe. Und die Weltbank geht davon aus, dass über 140 Millionen Menschen bis 2050 auf der Flucht sein können. Wir sind also an einem Punkt, wo wir eine Mangelgesellschaft haben, weil Dürren dafür sorgen, dass es Ernteausfälle gibt und sich eine unglaubliche Anzahl von Menschen auf der Flucht befindet. Ich möchte nur an die Krise 2015-16 und den Rechtsruck in unserer Gesellschaft erinnern, der mit kleineren Migrationsbewegungen zusammenhing. Also, wie reagieren unsere Regierungen? Was tut die deutsche Regierung? Unsere Klimaziele, die selbst auferlegten bis 2020, wurden verfehlt. Kann man nicht anders sagen. Kohleausstieg bis 2038. Die wichtige rote Zahl war 2030. Eine Agrarwende ist nicht abzusehen. Pestizide wurden weiter zugelassen. Verkehrswende brauchen wir auch nicht weiter drüber reden. Es gibt da dieses berühmte Zitat, 130 km/h sind oder eine Tempolimit von 130 ist gegen jeden Menschenverstand. Also im Grunde genommen kann man sehen, die Autoindustrie in Deutschland ist unantastbar. Die Agrarindustrie ist unantastbar. Vielleicht haben wir Chancen. Es gibt ja noch andere Länder. Vielleicht ist jemand anders Champion im Klimawandel. Hier sieht es auch nicht gut aus. Der erste IPCC-Report kam 1990 raus. Da wurde ich geboren. Seitdem wissen wir also um die Gefahren und seitdem wurden 60% der globalen Emissionen überhaupt erst ausgestoßen. Das heißt, über die Hälfte der Treibhausgase wurde wissentlich ausgestoßen. 2018 sind die weltweiten Emissionen ebenfalls gestiegen. Die USA sind aus wichtigen Klimaabkommen ausgestiegen und es gibt große Wachstumsmärkte, wie gerade in Indien. Auch hier geht es mit dem Klimawandel also deutlich voran und es wird nicht dagegen angearbeitet. Die aktuelle Entwicklung besagt, darüber muss man reden, was wahrscheinlich ist, dass wir dass das Einhalten des 2-Grad-Ziels äußerst unwahrscheinlich bis 2100 ist. Die Grafik, die ihr hier seht, zeigt Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Temperaturerhöhungen an. 1 Grad oder 1,5 Grad liegen im Übrigen bei 1%. Viel wahrscheinlicher ist eine Erhöhung zwischen 2 bis 4,9 Grad. Eine 4-Grad-Zukunft ist allerdings sehr gefährlich für uns und das sagt auch die Weltbank. Die Weltbank hat dazu einen Report rausgebracht, der davon ausgeht, dass... Genau, die Weltbank geht davon aus, dass 80-90% aller Menschen in ihren Lebensgrundlagen, in ihrem Leben gefährdet sind bei einer 4% Temperaturerhöhung, die nicht so unwahrscheinlich scheint. Die Weltbank geht noch weiter. Die Weltbank geht davon aus, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass sich menschliche Gesellschaften an eine solche Klimaerhöhung anpassen können. Da kriegt man Angst vor dieser Grafik. Das wirklich Erschreckende daran ist, dass das, was ich euch gerade mitgeteilt habe, nichts Neues ist. Es ist seit 30 Jahren bekannt. Und die Regierung tut nichts. Daraus lässt sich schließen, dass Regierungen ohne politischen Druck nicht in der Lage sind zu handeln. NGOs wie Greenpeace, der BUND oder BirdLife International waren auch nicht in der Lage, diesen Druck auszuüben. Da sollte man Angst bekommen. Wie es zum Beispiel auch die Klimawissenschaftlerin Kate Marvel von der NASA formuliert. Sie sagt, sie schaut einen Horrorfilm, wenn sie Klimawissenschaft betreibt, in Zeitlupe. Wir werden unsere Kinder im Jahr 2100 auf eine Erde schicken, die wir nicht wiedererkennen. Auf einen Planeten, den wir nicht kennen. Und das kann man, glaube ich, auch gut sagen, wenn man bedenkt, dass die Arktis nicht mehr existieren würde, dass das Arktiseis weg ist, dass Wälder abbrennen und dass sich die gesamten Küstenlinien verschieben. Dann kennen wir das Antlitz dieses Planeten nichts mehr. Und das sehen wir als Grund zur Trauer. Wir würden jetzt, glaube ich, eine Minute Ruhe geben, dann würde es mit dem zweiten Teil weitergehen.
Ich weiß nicht, ob es euch gerade geht wie mir, aber obwohl ich den Vortrag schon oft gehört habe, bin ich immer extrem betroffen nach diesem Teil und es fällt mir auch ein bisschen schwer, jetzt weiterzumachen. Aber der Teil, der jetzt kommt, ist wichtig, umso wichtiger, nachdem wir das gehört haben. Es geht darum, was jetzt auf die Info, die wir gerade gehört haben, folgen kann. Und dazu gehört auch die ganz persönliche Frage, was es mit unserem eigenen Leben macht und wie wir selbst als Individuen mit dem Wissen umgehen können. Wir müssen uns entscheiden, wie diese existenzielle Bedrohung, von der Jan Karl gesprochen hat, auf unser eigenes Leben auswirkt und wie es uns beeinflusst. Und in dem Fall finde ich, dass Nichtverhalten eine Entscheidung ist, ganz klar so ein Horrorszenario von Artensterben, Hunger, Flucht und Tod. Hope dies, action begins. Dieser Slogan von Extinction Rebellion, der trifft ziemlich ins Herz und hat mich besonders beeindruckt. Ich weiß nicht, für die nicht-englischsprachigen unter euch, das bedeutet, die Hoffnung stirbt und die Aktion beginnt. Und das spiegelt so ein bisschen wider, dass die Lage zwar extrem aussichtslos erscheint, aber das nicht für uns dazu führen muss, dass wir resignieren. Im Gegenteil, wir sind spät dran, aber wir müssen trotzdem handeln und alles tun, um den Schaden zu verringern. Was tun wir, wenn unsere Regierung im Angesicht der Klimakatastrophe versagt? Die Frage ist, die wir uns stellen als Gruppe und als Klimabewegung, welches Handeln von unserer Seite aus eine angebrachte Reaktion ist auf das Versagen unserer Regierung. Und die Antwort steckt schon im Titel unserer Bewegung. Es geht darum, eine Rebellion anzuzetteln. Und die Idee dahinter ist, dass diese Rebellion auch ethisch und politisch gerechtfertigt sein kann. Extinction Rebellion fordert Regierungen und Städte dazu auf, den Klimanotstand auszurufen. Sie vergleicht die Dringlichkeit, in der wir sind, mit Kriegssituationen, wo zum Beispiel Länder wie die USA in der Vergangenheit in kürzester Zeit einen Wandel in ihrer Wirtschaft vollzogen haben. Und wir stellen uns vor, dass wir so einen Wandel in der Größenordnung auch jetzt brauchen, natürlich mit anderen Umstellungen und unter anderen Bedingungen. Aber die Idee dahinter ist eben, dass es theoretisch möglich wäre, die nötigen Maßnahmen durchzusetzen, wenn erstens alle Menschen inklusive den PolitikerInnen verstehen würden, was auf dem Spiel steht und zweitens dieser Wandel auch sozial gerecht und demokratisch abläuft. Diese Notstandsmaßnahmen müssen das Ziel haben, die Treibhausgasemissionen innerhalb weniger Jahre auf Null zu reduzieren. Das wiederum kann man schaffen durch verschiedene Lösungsansätze. Obwohl Extinction Rebellion sich dagegen stellt, konkrete Lösungen auszuarbeiten, die dann von der Politik irgendwie abgewunken und abgelehnt werden können, möchte ich auf ein paar Lösungsansätze eingehen. Das erste ist, dass wir eine Rationierung von Energie brauchen, was auch dazu führen wird, dass vielleicht Individuen den Komfort, den sie heute genießen, in dem Maße nicht mehr haben werden. Als zweites ist eine Verkehrswende notwendig. Wir brauchen autofreie Städte, Zug und Öffis müssen ausgebaut werden. Dazu gehört auch, was Jan Karl vorher schon angesprochen hat, eine umfassende Agrarwende. Wir müssen weg von industrieller Landwirtschaft, Massentierhaltung. Wir brauchen eine extreme Reduktion von der Tierproduktion allgemein, weil die einen riesigen ökologischen Fußabdruck hat. Außerdem brauchen wir dann dadurch als Alternative eine dezentrale und nachhaltige Erzeugung. Und wenn wir nachhaltig wirtschaften, dann haben wir auch wieder mehr Land frei für Aufforstung und dafür eben auch für aktive Kohlenstoffentnahme aus der Luft. Ein weiterer Punkt ist, dass die Regierung massiv in die Sicherung von Kohlenstoffsenkern und Kohlenstoffspeichern investieren müssen und eben auch in die Technik von Kohlenstoffentnahme aus der Luft, um rückgängig zu machen, was rückgängig machbar ist. Und last but not least müssen wir uns mit der Heilung von Ökosystemen befassen. Und das bedeutet nicht nur den Schutz, sondern eben auch die Wiederherstellung, um das Massensterben, in dem wir uns befinden, aufzuhalten und besonders die Arten, die zum Aussterben bedroht sind, zu fördern. Außerdem beinhaltet das auch, dass wir dass Ökosysteme Kohlenstoffspeicher sind für unsere Erde. Die Vorschläge, die ich jetzt genannt habe, hat die Organisation The Climate Mobilization ausgearbeitet. Und die haben die auch so ausgearbeitet, dass klar ist, dass alle Ansätze, die ich genannt habe, technisch und ökonomisch tatsächlich umsetzbar sind. Und das hat mich persönlich sehr beruhigt und mir ein bisschen Hoffnung gegeben, weil die Lösungen für die Katastrophe, in der wir gerade sind, offenbar schon da sind. Aus diesem Klimanotstand ergeben sich für uns drei Kernforderungen und die würde ich kurz mal vorlesen. Erstens, die Regierungen legen die Wahrheit über die tödliche Bedrohung durch die ökologische Krise offen und revidieren alle politischen Entscheidungen, die der Bewältigung der Krise entgegenstehen. Darüber hinaus kommunizieren die Regierung und Medien gemeinschaftlich die absolute Dringlichkeit eines Wandels, einschließlich dessen, was Einzelpersonen und Gemeinden dafür tun müssen. Unsere zweite Forderung ist: Die anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen werden bis 2025 auf netto null reduziert und unser ökologischer Raubbau mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln eingedämmt und wenn möglich revidiert. Zentrale Zielsetzung der künftigen Gesellschaften ist es, die klimatische Entwicklung des Planeten zu stabilisieren und dabei allen Menschen und weiteren Arten zuvorderst den am stärksten gefährdeten maximalen Schutz zu bieten. Unsere dritte Forderung ist, dass wir möchten, dass eine Bürgerversammlung und Bürgerinnenversammlung eingerufen wird, welche eben die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen kontrolliert und sicherstellt. Diese soll per Losverfahren zusammengestellt werden. Wer sich für die demokratische Umsetzung interessiert, dazu gibt es einen ziemlich guten TED-Talk von Brad Henning. Kann ich auch nachher noch weitergeben. Genau. Wir sind uns darüber im Klaren als Gruppe und als Bewegung, dass die Forderungen, die ich gerade genannt habe, erhebliche Veränderungen in unserem Lebensstil und Lebensstandard bedeuten und auch eine erhebliche Veränderung in dem vorherrschenden System. Und genau deshalb ist der Knackpunkt, wie für jede Bewegung, die Sache ins Rollen zu bringen. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie wir ausreichend politischen Druck erzeugen für eine andere Klimapolitik. Bisher hat das ja nicht so gut geklappt. Viele NGOs haben daran gearbeitet. Und deshalb fragen wir uns, ob wir vielleicht unsere Strategien und Herangehensweisen überdenken müssen. NGOs haben viele gute Sachen geleistet, aber wurden von der Politik im großen Rahmen immer ignoriert. Wir brauchen also einen neuen Weg für eine drastische Veränderung. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, haben wir deshalb auch noch einen Slogan am Start. Die Wahrheit sagen und so handeln, wie es der Wahrheit angemessen ist. Das ist ein Versuch der Übersetzung aus dem Englischen, die lautet Tell the truth and act as if the truth is real. Weil das wird tatsächlich im heutigen Klimadiskurs kaum gemacht. Es gibt vielmehr einige Bedenken dagegen, das Thema so darzustellen, wie Jan Kahr es im ersten Teil gemacht hat. Es wird von vielen Seiten davor gewarnt, so einen Katastrophismus an die Wand zu malen, so ein Weltuntergangsszenario, wie wir gerade gehört haben. Weil, was macht denn so ein Katastrophismus mit uns, mit euch als Zuhörern? Es trifft nämlich ziemlich arg. Von vielen Leuten wird eben deshalb davor gewarnt und ich möchte mal kurz ein Zitat vorlesen von einem Prof der Kommunikationswissenschaften, der sagt, grundsätzlich gilt, das Thema als Weltuntergang auszumalen, rüttelt die Leute zwar kurz auf, führt aber zur Abstumpfung. Mensch ist damit überfordert, sich damit auseinanderzusetzen. Viele sagen dann, ich kann ja doch nichts machen. Es kann sogar dazu führen, dass man sich ganz abwendet und zu Klimaleugnern wird. Diese sagen dann, alles übertrieben, kann doch gar nicht so schlimm sein, das ist alles nur gelogen. Es wird gesagt, dass man dem Publikum von den ganzen positiven Auswirkungen erzählen soll, von den kleinen Veränderungen, die wir schaffen können und von individuellem Verhalten. Dann fühlen sich alle gestärkt und inspiriert. Und ich glaube, an dieser Idee ist durchaus was dran, hat auch bei vielen von uns schon gewirkt. Aber bislang hat der Ansatz eben nicht dazu geführt, dass sich Verhaltensweisen im ausreichenden Maße wirklich verändert haben. Wenn man sich nur mal das Thema Fliegen oder Autoverkehr oder Ernährung anschaut, hat es bisher nicht viel gebracht. Extinction Rebellion stellt deshalb diesen Ansatz in Frage. Wir haben einen anderen Ansatz dazu, den es hier im Graphen veranschaulicht gibt. Unsere Hypothese, der Graph hier unten, beruht nicht auf realen Daten, sondern ist nur eine Veranschaulichung von unserer Idee. Und es soll ein bisschen zeigen, wie Leute auf die Klimakatastrophe und den Klimawandel reagieren. Die allermeisten sind sich des Problems bewusst, reagieren aber nicht. Die Wahrheit über die Klimakrise führt zu einer Zweiteilung, sagen wir von Extinction Rebellion. Und zwar, dass die Mehrheit zwar immer noch hier in der Mitte rumhängt, der Mehrheitsverteilung, aber dass eine bedeutsame Minderheit sehr viel stärker motiviert ist als zuvor, weil sie verstanden hat, wie wichtig das Thema ist. Und das sind Leute, die bereit sein werden, sehr viel mehr zu tun, als nur ihre Ernährung umzustellen und nicht mehr zu fliegen, so wichtig das auch ist. Das sind Leute, die sich in der politischen Bewegung engagieren und die auch bereit sind, für das Thema persönliche Opfer zu bringen. Und das passiert halt nicht, wenn man dem Publikum erzählt, dass alles gut wird, wenn sie ein bisschen Müll recyceln und sich ihr anders ernähren. Ich möchte nochmal auf den Punkt eingehen, dass man so handelt, wie es der Wahrheit angemessen ist. Der konventionelle Ansatz bei politischer Arbeit ist ja, dass man irgendwie Öffentlichkeitsarbeit macht, aufklärt, flyert, Demonstrationen organisiert oder Petitionen aufgibt. Aber wir finden, dass diese Maßnahmen für kleinere politische Anliegen angemessen sind oder für frühe Stufen von der Bewegung. Sie sind aber nicht angemessen für Probleme, die so existenziell sind wie der Klimawandel. Das heißt nicht, dass die Sachen auch bei uns gar nicht passieren, sondern nur, dass sie eben nicht ausreichen, weil, wie Jan-Karl auch schon angedeutet hat, zu große Interessen auf wirtschaftlicher und politischer Seite gegen die Sache stehen. Wir müssen stattdessen Aktionen machen, die zeigen, worum es wirklich geht. Die zeigen, dass wir als Individuen auch bereit sind, persönliche Opfer zu bringen für das Thema, weil es so wichtig ist. Wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, geht es hier um den zivilen Ungehorsam, der tatsächlich auch imstande ist, unser System herauszufordern. Es geht um Disruption, es geht um Unterbrechung vom üblichen gesellschaftlichen Betriebsablauf, um Aufruhr und um Störung. So handeln, wie es der Wahrheit angemessen ist. Extinction Rebellion hat daher in Großbritannien seit Ende Oktober mehrere Massenaktionen von zivilem Ungehorsam durchgeführt, wie zum Beispiel hier dieser Artikel, wo sie im November die größten 5 Brücken über die Themse in London besetzt haben und die ganze Stadt lahmgelegt wurde. Das hat dazu geführt, dass sie landesweit und international sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, dass die Medien sich auf ihre Seite gestellt haben mit der Berichterstattung und hat große Wellen geschlagen. Und die Strategie hinter diesen Protesten ist wohl überlegt und hat auch klare Vorbilder in der Vergangenheit. Und auf ein paar von den Vorbildern will ich ganz kurz eingehen. Das erste Vorbild von unserer Bewegung ist Gandhi, den ihr bestimmt alle kennt. Der hat eben im Kampf gegen die Kolonialherrschaft der Briten seine Methode des gewaltfreien zivilen Ungehorsams entwickelt, für die er auch heute noch bekannt ist. Ich finde, es lohnt sich auch, mal kurz über ihn reinzulesen, weil es so ein bisschen die Haltung klar macht, mit der er in Aktion geht und das auch so ein bisschen die Haltung ist, die wir uns wünschen. Ein weiteres Beispiel, das ich ansprechen möchte, ist die Bürgerrechtsbewegung in den USA. In den 50er Jahren haben sich verschiedene Gruppen wurden verschiedene Taktiken von zivilem Ungehorsam eingesetzt, eben um die Rassentrennung und Diskriminierung von farbigen AmerikanerInnen abzuschaffen. Ein Beispiel dafür ist Rosa Parks, die im Montgomery-Bus-Boykott 1955 sich geweigert hat, ihren Sitzplatz für eine weiße Frau aufzugeben und dafür auch verhaftet wurde. Es folgte die Bewegung Freedom Riders, die eben Anfang der 60er das im großen Stil durchgezogen hat. Das begann erstmal mit 25 StudentInnen, die das durchgezogen haben, und am Ende des Sommers waren hunderte Leute in Gefangenschaft deswegen. Und das hat für viel Aufsehen gesorgt und innerhalb von wenigen Monaten hatte die Bewegung auch sofort Erfolg. Die Regelungen im Bus und Bahnverkehr wurden daraufhin grundlegend verändert. Ein Beispiel aus Deutschland möchte ich noch nennen, und zwar die Anti-Atomkraft-Bewegung, die in den 70er Jahren auch durch eine Massenaktion von zivilem Ungehorsam es geschafft hat, das Atomkraftwerk Wiel aufzuhalten, das dann nicht ans Netz gegangen ist, obwohl die Entscheidungen dafür schon getroffen wurden. Und ich finde, das zeigt auch, wie drastisch diese Maßnahme wirken kann. Nachdem wir das jetzt gehört haben, gehe ich darauf ein, was oder wie man effektive gewaltfreie Aktionen denn durchführen kann. Der erste Punkt, den ich dabei nennen möchte, ist, dass es um eine deutliche Störung und eine Aufruhr geht. Es geht eben darum, in großen Städten dafür zu sorgen, dass weder die Bevölkerung noch die PolitikerInnen uns ignorieren können und das Thema eben auch nicht ignorieren können. Dabei begegnen wir, wie auch heute bei unseren Protesten auf der Straße, oft Menschen, die zwar unser Anliegen gut finden, aber die Methoden nicht. Aber dazu können wir nur sagen, dass sie durch unseren Protest überhaupt erst das Anliegen ansprechen und sonst nicht getan hätten. Der zweite Punkt ist, dass wir eine sichtbare Risiko- und Opferbereitschaft an die Gesellschaft tragen wollen. Wir möchten einfach zeigen, dass viele Menschen bereit dafür sind, auch ins Gefängnis zu gehen, damit wir eben den ZuschauerInnen verdeutlichen, wie wichtig die Sache überhaupt ist und sie mit den AktivistInnen mitfühlen können. Und ich finde, ein Beispiel, wo das auch voll gut geklappt hat, ist zum Beispiel im Hamby. dass sich extrem viele Menschen in Deutschland mit den BesetzerInnen im Hamdi solidarisiert haben und auch Leute, die an der Öffentlichkeit sind, sich einfach damit übereingestimmt haben und so eine Solidarität und Mitgefühl mit den AktivistInnen ausgelöst haben. Der dritte Punkt ist unser Umgang mit Repression, und dazu wollen wir sagen, dass Verhaftung und Gefängnis bei Extinction Rebellion zu unserer Taktik gehören. Wenn der Staat eben mit Repression reagiert, dann ist es für unsere Proteste ein Schlüsselelement. Wie vorher bei den Beispielen schon genannt, Verhaftungen können eine große Wirkung haben. Und Extinction Rebellion stellt da so ein bisschen eine Rechnung auf, wie viele Verhaftungen wir brauchen, damit diese Bewegung Erfolg hat. Ich werde die kurz mal vortragen. Also pro Land wäre es so, dass wenn 50 Menschen ins Gefängnis gehen, gibt es ein großes Medienecho. Wenn 100 Leute ins Gefängnis gehen, eine tagelange öffentliche Diskussion. Bei 200 Leuten muss die Regierung reagieren und bei 1000 Leuten müssen die Forderungen erfüllt werden. So in etwa ist die Rechnung. Wie das hinkommt, werden wir sehen. Aber ich finde, es zeigt so ein bisschen, dass wir als einzelne Person eine riesige Macht haben. Weil wenn wir eine Person sind von 500, die ins Gefängnis gehen für die Sache, können wir möglicherweise damit mehr bewirken, als wenn 1 Million Leute eine Petition unterschreiben oder auf eine Demonstration gehen, die friedlich ist. Trotzdem ist für uns auch total wichtig, gewaltfrei und respektvoll zu sein. Gewaltfreiheit bedeutet für uns, dass wir unsere GegnerInnen auf der Straße und die Polizei nicht angreifen und dass niemand verletzt wird. Und wir schließen als Gruppe auch größere Sachbeschädigungen aus. Also sowas wie Scheiben einschlagen, Gebäude demolieren, kommt bei uns nicht vor. Kleinere Sachbeschädigungen, die anderen Aktionen liegen, wie zum Beispiel Graffitis, die machen wir. Ja, Extinction Rebellion versteht aber den Ansatz der Gewaltfreiheit auch mit dem Prinzip der gewaltfreien Kommunikation. Ich weiß nicht, wem das was sagt, aber es beschreibt so ein bisschen die Haltung, mit der wir auf die Straße gehen. Und da kommt auch die respektvolle Umgang ins Spiel, dass wir eben die Menschen, denen wir begegnen, nicht irgendwie böse oder dumm anquatschen, sondern jeden erstmal als eine potenzielle Gesprächspartnerin oder einen potenziellen Gesprächspartner sehen und ihn auch so darstellen. Jetzt möchte ich noch kurz was zum Erfolg von gewaltfreien Bewegungen sagen. Man kann sich ja vielleicht fragen, wie man durch bloßfriedliche Aktionen gegen so ein großes vorherrschendes System und so mächtige Interessen vorgehen kann. Aber Studien besagen, dass gewaltfreie Bewegungen über doppelt so oft erfolgreich waren wie Bewegungen, die auch Gewaltmittel eingesetzt haben. Und zudem möchte ich noch sagen, dass man vielleicht manchmal denkt, als Bewegung müsste man irgendwie total viele Leute erreichen, am besten eine Mehrheit, die sich hinter einen stellt. Aber das stimmt nicht. Ihre Zahl ist 3,5%. Jede Bewegung, die es geschafft hat, mindestens 3,5% der Bevölkerung zu aktivieren, sodass sie kontinuierlich sich am Protest beteiligt haben, war erfolgreich. Ich finde, es gibt so ein bisschen Hoffnung, weil es sind vergleichsweise wenig Menschen. In Deutschland sind es immerhin knapp 3 Millionen. Aber mit diesen 3 Millionen, den 3,5%, wären wir in der Lage, einen bedeutenden Wandel herbeizuführen. Wir brauchen eben nicht alle und wir brauchen auch keine Mehrheit, sondern nur viele. Und einige wenige, die auch bereit sind, die persönlichen Opfer zu bringen und Risiken für die Sache einzugehen. An dem Punkt will ich jetzt zum Thema Konfrontation mit dem Staat kommen. In den ungehorsamen Aktionen, die ich schon ein bisschen angesprochen habe, gehen wir ganz bewusst gegen Regeln und Gesetze, also brechen ganz bewusst Regeln und Gesetze und begeben uns damit in die volle Konfrontation. Was ja auch heute auf der Straße passiert wurde, ist, es gibt ein paar Leute hier im Raum, die sich heute von der Straße tragen lassen haben. Und ich finde, da sollten wir einmal kurz klatschen. Danke euch, dass ihr heute mit euren Körpern für die Sache eingestanden seid und eure Identität. Weil in Deutschland haben wir ja ein Gewaltmonopol in Form von Polizei und Strafsystem, und mit denen legen wir uns eben notwendigerweise an, aber wir wollen sie nicht als unsere Feinde sehen. Trotzdem kann die ganze Sache, was auch auf euch zukommen wird, Konsequenzen haben. Menschen können in Gewahrsam kommen, Strafverfahren am Hals haben oder Bußgelder bezahlen, und unter ganz besonderen Umständen auch ins Gefängnis kommen. Und das sind persönliche Opfer, die nicht zu unterschätzen sind. Zugleich dürfen wir sie aber auch nicht überschätzen. Viele Leute, die von uns hören, haben vielleicht Angst, dass sie, wenn sie irgendwie was Verbotenes tun, ihren Job gefährden oder ihn gar verlieren. Aber tatsächlich kommen Delikte erst ab einer gewissen Schwere überhaupt ins Führungszeugnis. Und diese Schwere ist bei den politischen Aktionen, von denen wir hier sprechen, meistens nicht gegeben. Wir müssen auch bedenken, dass wir in dem Land eine sehr privilegierte Protestsituation haben. Was hier zu einem Bußgeld führt, kann in anderen Ländern zu Todesstrafe führen. Und ich finde, auch dieses Privileg müssen wir nutzen und sind wir auch verpflichtet auszukosten. In Aktionstrainings bereiten wir als Gruppe uns auf diese Konfrontation mit dem Staat vor. Und es ist auch durchaus überschaubar, was da passiert. Ich habe selber an so einem Training teilgenommen und also man kann so ein bisschen beruhigen in dem Fall. Im Nachhinein bauen wir auch auf Solidarität. Es gibt Kassen für Bußgelder, die gemeinsam getragen werden und auch Unterstützung bei Gerichtsverfahren. Außerdem will ich am Schluss noch sagen, dass klar ist, dass es in der Bewegung sehr viele verschiedene Aufgaben gibt. Das bedeutet, nicht jeder, der sich uns anschließt und nicht jede, die sich uns anschließt, muss auch bereit sein, in diese Konfrontation zu gehen. Es gibt mega viel Orga zu tun, man kann Menschen zuarbeiten, Pressearbeit machen und so weiter. Das sind alles Sachen, die sich total im legalen Bereich bewegen. Als nächstes möchte ich auf den Punkt persönliche Ethik eingehen, und zwar die Frage, was uns motiviert, uns so einer Bewegung anzuschließen. Wichtig finde ich dabei, dass die Entscheidung nicht davon abhängen muss, wie groß die Erfolgschancen sind. Natürlich ist es schon wichtig, dass wir auch was Greifbares erreichen möchten. Und ich habe ja schon vorher so ein paar Lösungsansätze angesprochen. Das ist auch der Unterschied so zwischen den verschiedenen Ethikschulen, wie hier nochmal aufgeführt, der Utilitarismus und die Tugendethik. Im Utilitarismus geht es so ein bisschen darum, dass wichtig ist, was am Ende als Ergebnis rauskommt. Und bei der Tugendethik geht es darum, dass man sich eben so selbst fragt, was für ein Mensch will ich sein und was bedeutet es in unserer heutigen Situation, ein gutes Leben zu führen. Und für mich ist es eben das wert, auch mein Bestes zu geben, unabhängig auch davon, wie die Erfolgschancen sind. Ich möchte jetzt nochmal Kate Marvel zitieren, die NASA-Wissenschaftlerin. Mut bedeutet, sich für das Richtige zu entscheiden, ohne zu wissen, ob die Geschichte gut ausgehen wird. Im Wissen, dass wir vielleicht alle sterben werden, bevor uns die Klimakatastrophe betrifft, was ich nicht glaube, aber können sich manche Leute einreden, ist es trotzdem wichtig, ein sinnvolles Leben zu führen. Und ich finde, im Anbetracht dieser riesigen Herausforderungen, die das für uns alle als Menschheit bietet, ist es wichtig, aufzustehen und sich einzusetzen für eine Sache, die größer ist als man selbst. Ich werde jetzt einen kleinen Rückblick machen. Extinction Rebellion als Bewegung hat sich im Sommer 2018 gegründet, geht hervor aus der Bewegung Rising Up, die sich seit 4 Jahren damit beschäftigt hat, wie man eine Massenbewegung initiiert. Und deswegen steckt auch sehr viel wissenschaftliche Arbeit in dieser Bewegung. Am 31. Oktober 2018 gab es dann die erste Rebellionserklärung in England. Bereits da gab es schon die ersten Verhaftungen und tausende AktivistInnen waren auf der Straße. Seit November 2018 gibt es in Großbritannien regelmäßig große Aktionen mit großer Medienresonanz des zivilen Ungehorsams. Und aktuell gibt es eben viele dezentrale Aktionen und jetzt eben in der Rebellion Week ist es richtig eskaliert. Die haben tagelang Besetzungen gemacht, immer noch, und es geht richtig, richtig ab in England gerade. Ich will noch eine grundsätzliche Sache zu unserer Organisation sagen, beziehungsweise wir sind nämlich keine richtige Organisation, sondern eher eine soziale Bewegung, die offen ist für alle Menschen, die sich anschließen wollen. Wir sind nicht hierarchisch aufgebaut, sondern holokratisch. Das bedeutet, dass Entscheidungen dezentral getroffen werden. Jede Ortsgruppe, auch wir als Ortsgruppe Freiburg, treffen unsere eigenen Entscheidungen und müssen die nicht mit irgendeinem Gremium abstimmen. Und auch in den eigenen Arbeitsgruppen werden Entscheidungen getroffen. Genau, es kann theoretisch jeder Mensch Extinction Rebellion Gruppe gründen oder im Namen von Extinction Rebellion handeln. Die Rahmenbedingungen sind dazu nur unsere 3 Forderungen als Ziel, die ich vorgelesen habe vorher, und unsere 10 Prinzipien. Die werfe ich jetzt einmal hier noch kurz an die Wand. Die werde ich aber nicht vorlesen. Ich werde nur auf eine Sache kurz eingehen, weil das die Leute oft so ein bisschen verwirrt. Und zwar, das ist der Punkt 3, dass wir eine Regenerationskultur brauchen. Das bedeutet eben, dass wir eine Kultur brauchen, zwischenmenschliche Kultur als Menschheit, aber auch eine Kultur in der Natur, die gesund, anpassungsfähig und belastbar ist. Genau. Ich komme noch zu einem kleinen Rückblick, was Extinction Rebellion in Deutschland bisher so gerissen hat. Seit Dezember 2018 gab es das erste deutschlandweite Treffen und aktuell gibt es über 20 Ortsgruppen and counting, also es werden gerade immer mehr. Und wir führen auch selbst schon Aktionen durch und bereiten uns in Trainings, wie auch hier in Freiburg schon ein stattgefunden hat, auf die Aktionen vor. Und wir nehmen auch an Aktionen von anderen Gruppen teil, wie zum Beispiel in Berlin mit Ende Gelände, als die Kohlekommission rausgekommen ist. Und jetzt planen wir Rebellion Week, ist eigentlich schon abgeschlossen. Wir stecken mitten in der Rebellion Week. Wahrscheinlich die meisten, die hier sind, waren auch schon bei anderen Aktionen von uns diese Woche. Und finde ich richtig cool, dass so viele gekommen sind zu allen Aktionen und auch zu dem Vortrag. Ich habe hier auch noch mal kurz 2 Fotos. So. Von 2 Straßenblockaden, die wir hatten. Eine ist am Montag gewesen, die andere war am 23. März. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten und letzten Teil meines Vortrags, und zwar die Frage, wie ihr dabei sein könnt, weil dabei sein ist einfach. Ihr könnt euch uns als Ortsgruppe hier in Freiburg anschließen oder ihr könnt eure eigene Ortsgruppe unter den Bedingungen, die ich vorher genannt habe, selbst gründen, da wo ihr herkommt. Ihr könnt in unseren Arbeitsgruppen mitarbeiten. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen. Ein paar stehen hier, Medien und Presse, regenerative Kultur, Strategiearbeit, Arbeitsgruppe, die sich mit dem Aufbau und Planung von Aktionen befasst. Oder ihr könnt einfach nur an unseren Aktionen teilnehmen und unsere Trainings besuchen oder auch nur an Aktionen teilnehmen. Und wir freuen uns auch über jeden und jede, die einfach nur mit ihrer Präsenz, vielleicht auch am Straßenrand, uns unterstützt oder mit ihrer Stimme. Genau, und in dem Sinne werde ich jetzt auch gleich so ein Papier rumgehen, wo ihr eure E-Mail-Adresse draufschreiben dürft. Wenn ihr Lust dazu habt, dann kommt ihr in unseren Verteiler und bekommt mit, wenn wir Aktionen am Start haben, und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr dabei sein wollt. That was the end.